SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Andreas Fischer. Hallo. US-Präsident Trump erntet für seine Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gemischte Reaktionen. Während die israelische Regierung Trump lobt, kommt von vielen Vertragsstaaten des Gerichts Kritik. 79 davon haben jetzt in einer gemeinsamen Erklärung dem Gerichtshof ihre Unterstützung versichert, darunter Deutschland. Trump hatte gestern Einreiseverbote gegen Mitarbeiter des Gerichts verhängt und deren Vermögen in den USA einfrieren lassen. Heute hat sich auch Bundeskanzler Scholz bei einem Wahlkampfauftritt in Ludwigsburg zu den Sanktionen geäußert. SWR-Reporterin Katja Trautwein berichtet.
Es sei völlig in Ordnung, sich über Dinge zu ärgern und zu streiten, aber Sanktionen seien das falsche Mittel, sagte Scholz heute bei der Veranstaltung in Ludwigsburg. Die Sanktionen gefährdeten eine Institution, die dafür sorgen soll, dass Diktatoren nicht einfach Menschen verfolgen und Kriege anzetteln können, so der Kanzler. Der Internationale Strafgerichtshof hatte vergangenes Jahr gegen Israels Ministerpräsident Netanyahu, den damaligen Verteidigungsminister Gallant sowie gegen hohe Hamas-Chefs internationale Haftbefehle erlassen, wegen Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg. Israel und weitere Staaten erkennen das Gericht nicht an. Trump hatte die Sanktionen verhängt, weil seiner Auffassung nach der Internationale Strafgerichtshof seine Macht missbraucht hat.
Und Olaf Scholz hat heute nicht nur Donald Trump kritisiert, er hat auch zum ersten Mal mit dem syrischen Übergangspräsidenten al-Shara telefoniert. Eine Stunde lang haben die beiden laut Bundespresseamt miteinander gesprochen. Worüber, das berichtet Gabor Hallas aus unserem Hauptstadtstudio.
Scholz gratulierte Ahmed al-Shara, dass es gelungen ist, die Schreckensherrschaft des Diktators Assad zu beenden. Das teilte ein Regierungssprecher mit. Der Kanzler habe in dem Gespräch einen inklusiven Prozess gefordert, also, dass alle Syrerinnen und Syrer beteiligt werden, egal zu welcher Volksgruppe oder Religion sie gehörten. Der Bundeskanzler habe zugesichert, dass Deutschland beim Wiederaufbau Syriens unterstützen werde. Ziel sei es, das Land zu einer sicheren Heimat zu machen für alle Bevölkerungsgruppen. Übergangspräsident al-Shara gehört zu den islamistischen HTS-Rebellen. Sie hatten Anfang Dezember den langjährigen Machthaber Assad gestürzt. Wahlen in Syrien soll es erst in 4 bis 5 Jahren geben.
Während in Syrien also die Hoffnung besteht, dass die Menschen nach jahrelangem Krieg endlich in Frieden leben können, sieht es im Osten der Demokratischen Republik Kongo ganz anders aus. Dort rücken Rebellen im Kampf gegen die kongolesische Armee weiter vor. Heute hat sich der UN-Menschenrechtsrat in Genf in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage im Kongo beschäftigt. Katrin Hondel berichtet.
Die Warnung von UN-Menschenrechtshochkommissar Volker Türk war deutlich. Wenn jetzt nichts getan wird, könnte das Schlimmste noch bevorstehen, sagte Türk in der Dringlichkeitssitzung des Menschenrechtsrats in Genf. Der UN-Hochkommissar berichtete detailliert von der verheerenden Gewalteskalation im Großraum der Millionenstadt Goma im Ostkongo, seit dort im Januar die von Ruanda unterstützten M23-Milizen einmarschiert sind. Mindestens 3000 Tote und ebenso viele Verletzte, darunter Frauen und Kinder, die in Krankenhäusern bombardiert wurden. Er sei entsetzt über das Ausmaß sexueller Gewalt, sagte Türk. Sein Büro untersuche Berichte über Massenvergewaltigungen und sexuelle Ausbeutung. Als Hintergrund der seit Jahren immer wieder neu aufflammenden Kämpfe gelten die reichen Bodenschätze im Ostkongo. Die Vertreterin Deutschlands forderte, dass sich Ruanda aus seinem Nachbarland zurückzieht und die Unterstützung der M23-Milizen beendet.
Trotz der aktuellen Vorwürfe gegen Ruanda hält der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweizer von der SPD an der Zusammenarbeit mit dem Land in Zentralafrika fest. Rheinland-Pfalz und Ruanda verbindet seit über 40 Jahren eine sogenannte Graswurzelpartnerschaft. Schweizer sagte dem SWR:
Wir wollen einfach weiterhin auf diese besondere Partnerschaft setzen. Das Land Rheinland-Pfalz ist nicht unmittelbar auch vertreten, sondern es gibt einen Partnerschaftsverband, der ein Büro dort trägt, das wir auch unterstützen. Und das setzt sehr stark auch auf den Austausch mit Initiativen vor Ort, auch mit den kommunalen, aber auch den zivilgesellschaftlichen Initiativen. Ich möchte, dass es auch in Zukunft weiter so bleibt, weil die Partnerschaft zwischen den Menschen ja nicht aufhört, trotz der politischen Entwicklungen, die da stattfinden.
Soweit der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweizer. Rund 1,5 Wochen nach dem schweren Flugzeugunglück in Washington D.C. suchen die Ermittler weiter nach der Ursache. Jetzt haben sie eine neue Erkenntnis veröffentlicht. Ein wichtiges Ortungssystem des Militärhubschraubers, der mit dem Passagierflugzeug der American Airlines zusammengestoßen war, war zum Unfallzeitpunkt abgeschaltet. Das hat der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im US-Senat, Ted Cruz, von den Republikanern mitgeteilt. Das sogenannte ADS-B-System liefert Daten zur Position, Geschwindigkeit und Höhe eines Luftfahrzeugs an die die Flugsicherung. Es gilt als hilfreiche Ergänzung zum herkömmlichen Radarsystem.
Fokus Südwest.
Wie geht es weiter mit den DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz? Das ist die große Frage, die sich Mitarbeiter und Patienten heute stellen. Gestern hatte das Deutsche Rote Kreuz angekündigt, dass es komplett aus der Krankenhausversorgung im Land aussteigen will. Alle rheinland-pfälzischen DRK-Kliniken befinden sich aktuell in einem Insolvenzverfahren. Heute hat sich nun die Landesregierung geäußert. Gesundheitsstaatssekretärin Steingass von der SPD ist zuversichtlich, dass die Versorgung für die Patienten erhalten bleibt. Das Land habe die betroffenen Kommunen und den Insolvenzverwalter zu einem runden Tisch eingeladen. Dort werde man die Situation gemeinsam besprechen, sagte Steingass dem SWR.
Wir sind zuversichtlich, dass sich auch andere Träger für die Standorte interessieren und sie übernehmen wollen. Wir als Land haben jetzt für einen runden Tisch eingeladen, die Kommunen und natürlich auch den Insolvenzverwalter, um die Situation zu besprechen. Wir sind permanent mit allen im Gespräch, um die Lösungen zu finden, um die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten natürlich und zu sichern zum Wohle der Patientinnen und Patienten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Eines der betroffenen Krankenhäuser ist die Camillus-Klinik in Asbach im Kreis Neuwied. Dort haben die Mitarbeiter inzwischen mit dem Landrat über die Zukunft gesprochen. Nach dem ersten Schock über die Insolvenz sind sie optimistisch, dass es in ihrer Klinik weitergehen wird. Das hat der Betriebsratschef Michael Schwering-Sohnrei dem SWR gesagt.
Es gab natürlich viele Sorgen. Die Leute hatten Angst um Geld. Das ist der ganz normale klassische Ablauf. Aber vom Grundsatz her war das auch eher so eine Aufbruchstimmung. So, das ist so, ich sage, wir machen einen Haken ans DRK und sehen das jetzt für uns als neuen Schritt, als Anfang und wollen zusammen versuchen, das weiter zu transportieren, dass wir gut aufgestellt sind und dass es möglicherweise einen neuen Träger gibt, der halt genau diese Referenzen auch anerkennt, die wir zeigen können und uns auch dann übernehmen will.
In einigen anderen insolventen DRK-Kliniken soll das Personal dann kommende Woche über weitere Schritte informiert werden. Wer eine Grippe hat, der muss in der Regel nicht ins Krankenhaus. Angenehm ist so eine Influenza-Erkrankung mit Fieber, Husten und Gliederschmerzen natürlich trotzdem nicht. Die Grippewelle hat in diesem Winter ungewöhnlich viele Schulkinder erfasst. Nach einem Bericht des Robert-Koch-Instituts leidet bundesweit derzeit jedes sechste Kind an einer akuten Atemwegserkrankung, mehr als im Vorjahr. In Baden-Württemberg fällt der Anstieg noch deutlicher aus, berichtet Knut Bauer.
Das Landesgesundheitsamt berichtete auf SWR-Anfrage von gut 800 Influenza-Infektionen in Baden-Württemberg, die in der vergangenen Woche bei 6- bis 18-Jährigen festgestellt worden sind. Mehr als doppelt so viel wie die 340 Fälle im Vorjahr. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts waren bundesweit mehr als 17.000 Kinder in der Woche vom 27. Januar bis 2. Februar an Grippe erkrankt. Das sind erheblich mehr als die knapp 14.000 Influenza-Fälle im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch während der Grippewelle sei eine Impfung noch sinnvoll, betont Gesundheitsminister Lucher gegenüber dem SWR. Er ruft die Bevölkerung in Baden-Württemberg dazu auf, das Impfangebot von Arztpraxen und Apotheken wahrzunehmen.
Es soll ein Vorzeigeprojekt werden. Auf der Ingelheimer Aue in Mainz haben die Oberbürgermeister der Städte Mainz und Wiesbaden heute Richtfest für ein neues umweltfreundliches Rechenzentrum gefeiert. Gebaut wird es vom Energieversorger Kraftwerke Mainz-Wiesbaden gemeinsam mit Partnerunternehmen. Mehr dazu von SWR-Reporterin Sabine Steinbrecher.
Gemeinsam mit einem israelischen und einem norwegischen Partner wird das Rechenzentrum gebaut und es ist eine Maßnahme, die gleichermaßen ein Zeichen gegen den Klimawandel als auch für den wirtschaftlichen Fortschritt steht, hat der Mainzer Oberbürgermeister Hase beim Richtfest gesagt. In dem neuen Rechenzentrum sollen Unternehmen ihre Hochleistungsrechner unterbringen können. Es wird mit Strom aus erneuerbaren Energien gespeist und die entstehende Wärme soll als Fernwärme 20.000 Mainzer Haushalte versorgen.
Und dann war da noch.
Wer mit dem Auto eine neue Strecke fährt, der schaut heutzutage gerne aufs Navi oder vielmehr wahrscheinlich aufs Handy. Ein teures Navigationsgerät braucht man da ja längst nicht mehr. Schließlich gibt's Google Maps. Der kostenlose Kartendienst wird morgen 20 Jahre alt. Am 8. Februar 2005 ist er damals noch als reine Desktop-Anwendung für Computer in den USA gestartet. Und weil Maps so beliebt und praktisch ist, benutzt heute kaum jemand mehr einen dicken gedruckten Straßenatlas. Auch wenn zum Beispiel der ADAC den nach wie vor druckt. Melanie Mikula vom ADAC rät auf jeden Fall dazu, Google Maps nicht blind zu vertrauen.
Da weiß man vielleicht eigentlich den Weg besser und trotzdem fährt man so, wie es der Navi will. Und da sind ja schon einige Unfälle passiert. Menschen sind in Flüsse gefahren, weil sie nicht richtig geguckt haben oder waren dann irgendwo, wo es nicht weiterging, weil die Navis halt oftmals dann doch auch mal einen Fehler haben oder die Karte nicht up to date ist. Also man sollte sich schon immer noch auf seinen eigenen, ich sag jetzt mal, auf sein Bauchgefühl und auch aufmerksam fahren und nicht nur blind nach Navi fahren, auf jeden Fall.
Ja, also vor der nächsten Fahrt vielleicht auch doch vorher mal wieder auf die gute alte Karte schauen. Und das geht ja auch mittlerweile digital bei Google Maps und Co.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.